Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Fünf Buchstaben, ein Wort, fängt mit H an und endet mit Ölle. Höllenzeit, ey. Ich hab es gehasst. Ich hab es so sehr gehasst, Alex, dass ich kurz vorm Abbruch war.
Ich denke immer, von woher unterrichtest du oder für wen? Für das System? Sorry, aber gehst wirklich dran zugrunde, wenn du immer zu 100% denkst, so Planung und hier und da und alles Mögliche perfekt haben willst, von Systemseite her gedacht? Oder gehst du irgendwann über und wirst ein Pädagoge, der vom Menschen, vom Kind, vom Jugendlichen her denkt? Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts. Wir sagen
Hello.
Wir sagen schönen guten Tag an alle, die mal wieder zuhören und wollen auch im Prinzip direkt einsteigen, dass ihr wisst, um was es eigentlich geht. Das Referendariat. Lieber Tobi, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, aber Referendariat, wenn ich dich aus dem Stegreif fragen würde, wie lautet deine Erinnerung daran?
Fünf Buchstaben, ein Wort, fängt mit H an und endet mit Ölle. Höllenzeit, ey. Ich hab es gehasst. Ich hab es so sehr gehasst, Alex, dass ich kurz vorm Abbruch war und eigentlich nur meine Frau
Nein.
dran schuld ist, dass ich heute Lehrer bin, weil ich am liebsten meine Sachen alle, ich hätte meine Klamotten alle auf den Tisch gekloppt von der Schulleitung und wäre abgehauen. Ja, genau. Kurz, das ist jetzt nicht übertrieben oder so. Ich war wirklich. Lustige Anekdote, die wollte ich eigentlich später erzählen, aber es passt jetzt gerade voll gut.
Ich bin gerade noch geschockt, der deutsche Lehrkräftepreisträger
hätte fast finde ich gar gut, dass du geschockt bist, ja.
Also das wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht, das hat mich so angewidert alles. Unser stellvertretender Schulleiter an meiner Refschule war verheiratet mit der, und ich hoffe er ist immer noch, mit der Schulleiterin der Grundschule, wo meine Frau damals gearbeitet hat. Wusste ich aber nicht. Und ich kam immer weniger zu meiner Refschule und irgendwann nur noch so einen Tag pro Woche, weil ich hatte keinen Bock auf den Scheiß, weißt du? Und irgendwie, alle haben immer nur erhobenen Zeigefinger und haben gemeckert und dann hat man irgendwas gemacht, was man gut fand und alle fanden es scheiße und hatte ich einfach keinen Bock drauf. Bin nicht mal zu meiner Schule gekommen und hab viel über meiner Frau rumgehangen und da in der Grundschule mit den kleinen Grundschulkiddies was gemacht und so. Ja. Irgendwann zitiert mich mein stellvertretender Schulleiter in seinem Büro und sagt, seine Frau habe ihn angesprochen, ob seine Referendare denn so viel Freizeit hätten, dass sie so viel bei ihr an der Grundschule rumhängen.
Nicht dein
genau,
Ernst.
Genau, richtig.
Ja.
Und dann habe ich du Zeigefinger gekriegt und musste dann immer richtig Zeiten dokumentieren, wann ich da war und so. Und ich war kurz vorm Aufhören tatsächlich.
Ja, krass. Also ein bisschen Systemrevolution.
Ja.
Ja, also ein bisschen
ja,
Systemrevolution eigentlich.
Das ganze super. System, ja, ist so, du wirst ja nur fremdbewertet die ganze Zeit und das macht einfach keinen Spaß. Jetzt habe ich gekotzt. Alex, wie war es denn bei dir? Was sind deine Erinnerungen ans Ref?
Ich würde sagen, man schaukelt sich immer so gegenseitig hoch, was die Nervosität angeht. Also das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Und das waren immer so die Gesprächsrunden im Seminar. Ich war in Hagen, hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe wirklich nette Menschen kennengelernt. Zu vielen habe ich leider den Kontakt verloren mittlerweile. Aber ich habe mich immer weit weg entfernt von den Gruppen. Ich habe jetzt den dritten UB und wie viel hast du oder wann hast du den nächsten? Und wenn ich gesagt habe, ich habe erst einen oder so. Was, du hast erst einen? Voll die Panik und so. Und da habe ich gemerkt, es tut mir nicht gut. Das, ja, also ich habe mich von den Gruppen zukünftig ferngehalten, habe aber gemerkt, das wurde mir erst so im Nachhinein bewusst, ein Draht zu den Klassen hatte ich eigentlich schon immer ganz gut. Also so das worauf es wirklich ankommt, so mittlerweile, was ich sagen muss, das ist ja eigentlich so ziemlich das Wichtigste, dass du mit den Klassen gut klarkommst. Das hatte ich damals schon, aber das habe ich noch nicht so gesehen, weil du dir ja die ganze Zeit nur drüber Gedanken machst, wie du schon sagst. Wie werden dich wohl die Menschen bewerten, die dich bewerten dürfen? Und der Rest interessiert dann nicht so, weißt du? Und ja, von daher, bei mir war es auch eine Achterbahn. Ich hatte mal eine 1, mal eine 5 und dann eine 4 und dann nochmal eine 5 und dann eine 2. Und das macht dich schon kirre. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe noch nie so viel, ich rauche ja schon ewig nicht mehr, aber so viel geraucht wie zu dieser Zeit.
Du hast mal geraucht?
Ich habe tatsächlich, ja, ja.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Krass.
Weißt du, als Sportlehrer redest du dir das auch immer schön, weil du dann denkst, ey, du machst ja anderweitig Sport, dann kannst du wenigstens rauchen.
Du kompensierst das aus der Lunge raus, ne? Mhm, ja, ist klar.
So ungefähr. Ja, und dann schlechte Angewohnheit Nummer zwei war dann, dass ich halt meine UBs immer über den Haufen geschmissen habe. Weißt du, das war mir dann nochmal hier und da und einen Tag vorher nochmal vollkommen über den Haufen geschmissen. Dann habe ich bis nachts um 3 oder 4 meine UBs vorbereitet. Und hab dann diese, damals gab es sie noch, kennst du noch diese Red Bull Shots? Das waren.
Ja klar, die gibt's glaube ich immer noch, die Dinger, ne?
Ja. Boah, ich trinke ja gar keinen Energy Drink mehr, aber damals habe ich mir die dann reingepfiffen, 1 oder 2, und hab dann 2-3 Stunden
gepinnt. Deiner wilden Zeit, wo du auch geraucht hast, ja.
Ja, ey, geraucht und hier Red Bull Shots und das Zeug hat ja die 2-3-fache Wirkung von einem normalen Energy Drink. Naja, könnte ich jetzt noch länger ausführen, aber es war kein gesundes Leben.
Das treibt nicht, wenn du das so aussprichst, das klingt schon auch anstrengend, ne? Das treibt mich in eine erste Hypothese für heute Abend, die wir auch so nicht vorbereitet haben. Und die Hypothese heißt, im REF geht es auch um guten Unterricht, aber eben auch um systemische Passung. Und das wird, glaube ich, schon abgeklopft, systembedingt.
Mhm.
Und ich glaube, wir beide sind welche, die nicht so ganz konform passen. Vielleicht hat es deswegen auch gerumpelt bei uns, ne?
Ja, das kann gut sein. Wenn du das auch so sagst, glaube ich, dass bei dir steht ja ganz viel der Mensch im Vordergrund. Und also ich sag immer, also hab so für mich, jeder entdeckt ja so ein bisschen so seine eigene Wahrheit. Ich denke immer, von woher unterrichtest du oder für wen? Für das System und klebst jetzt wirklich komplett am System.
Da lache ich.
Und sorry, aber gehst wirklich dran zugrunde, wenn du immer zu 100% denkst, so hier, Planung und hier und da und alles Mögliche perfekt haben willst, von Systemseite her gedacht? Oder gehst du irgendwann über und wirst ein Pädagoge, der vom Menschen, vom Kind, vom Jugendlichen her denkt? So, und das, da gibt's ja Kontroverse. Also das ist ja sauschwer. Das ist eigentlich nicht eigentlich wirklich nicht kompatibel. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele daran ja, fast zugrunde gehen oder sogar zugrunde gehen, ne?
Bevor uns jetzt unsere Chefs und Vorgesetzten hier irgendwann zuhören, in ein paar Jahren, weil unser Podcast mega berühmt ist und dann vielleicht einen Namen hat und wir Millionen Zuhörer haben und die hören, hör mal, Alex und Tobi halten sich nicht an die Vorgaben und so, möchte ich eine Sache erwidern. Liebe Dienstvorgesetzte, die ihr euch das anhört, im Landesschulgesetz NRW steht ganz oben Artikel 2, oberstes Ziel von Erziehung ist, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und die Bereitschaft zu sozialem Handeln zu wecken. Das ist ganz oben. Und hier nicht die Vermittlung von Fachinhalten und so. Und ich glaube schon, dass dieses Schaffen von sowas wie Bürgerschaft, man macht quasi demokratisch fähige Menschen, das ist ja das, was in diesem Artikel drin steht, sinngemäß, das steht allem voran und auch den Fachinhalten. Und das hast du gerade gesagt, Alex, ne? Mhm. Hier geht es darum, dass der Mensch was Sinnvolles aus seinem Leben macht. Und die Inhalte, die haben dienende Funktionen, die sind zweitrangig, aber die sind nicht das Wichtigste.
Boah, hab wie ich wichtig. Da
verstanden?
Das ist, also ich finde auch nochmal, dass du die Gesetzesgrundlage für uns rausgefunden hast und für die zuhören, das finde ich extrem wichtig. Also, das heißt wirklich in erster Linie, der Mensch steht im Vordergrund. Ne?
Und, und zwar das demokratische Wesen, genau.
Ja,
das hat so eine legitimatorische Funktion. Das zeigt halt, Schule schafft Demokratie in jeder Generation neu. Und das ist voll der krasse Auftrag, den wir, hallo, gerade jetzt mit blau-braunen Parlamenten und was weiß ich.
Ja.
An uns liegt es, da demokratische Menschen zu produzieren und nicht irgendwelche Vielwisser und so. Weißt du, Nazis hatten einen Doktortitel. Nazis konnten sich benehmen. Das macht keine Bildung aus. Das ist Partizipationsfähigkeit, jetzt schieße ich dir gerade einen Ball zu, ne? Partizipation, Selbstwirksamkeit, Selbstwert und dieses Gefühl, ich gehöre dazu.
Ich kann was bewirken.
Oder wie Montessori es romantisch sagt, man findet seinen Platz im Kosmos. wir helfen Kindern dabei, ihren Platz im Universum zu finden. Oh, jetzt habe ich den Alexander, liebe Zuhörer, ich habe den Alexander sehr nachdenklich gemacht.
Ja, also
was du... Was löst das denn ja aus, Alex? Ich merke das gerade.
Ach du, bei mir löst das immer aus, also du rennst bei mir damit offene Türen ein, weil das ist es ja nun mal wirklich, das ist halt, und ich glaube, das ist auch wichtig für die Referendare, die zuhören, Lehramtsanwärter, zu hören, dass du wirklich zumindest die Wahrscheinlichkeit erhältst, glücklicher zu werden in dem Job, wenn du vom Kind aus denkst. Und im Zweifel immer überlegst, okay, wenn ich jetzt, wie soll ich unterrichten oder mit welchen Methoden oder ne, welcher Stil oder so, immer drüber nachzudenken, was braucht denn das Kind oder was braucht denn die Klasse? Hm. Ne? Und im Referendariat habe ich das nämlich genau nicht gemacht. Also ich habe immer gedacht, was braucht der Fachseminarleiter, was braucht der Kern- oder Hauptseminarleiter damals noch?
So, was soll das System von mir sehen?
Ja, ja. Also so würde ich es im Nachhinein schon sehen. Oder was will mein Ausbildungslehrer von mir? So alle, die irgendwie hierarchisch über mir stehen, was erwarten die denn alle von mir? Nee, es geht im Kern darum, was dürfen meine Kinder, meine Klassen von mir erwarten? Ne, und ich habe gerade so das Fass aufgemacht, ne, vom Systemdenken oder aber vom Kind oder vom Schüler her denken. Und wie immer im Leben ist es irgendwo auch ein Stück weit die Mitte. Also ich muss schon sagen, dass natürlich viele schlaue Menschen meinetwegen auch sich Gedanken drüber gemacht haben, warum die Curricula so sind, wie sie sind. Und manche Inhalte sind vielleicht angestaubt, überhaupt kein Thema, wird uns auch jeder zustimmen und lebensnaher müsste man auch manche Dinge gestalten. Okay, blablablub, ne? Wäre alles möglich. Also viele Dinge haben ihre Berechtigung, auch in meinen Fächern, Sport und Wirtschaft unterrichte ich ja. Da muss ich schon sagen, das ist okay. Ja, das kannst du auch alles gut unterrichten. Also musst du schon sagen, Systemkomponenten, ja, also kannst dich aufs Blaue hinaus irgendwann mit den Klassen machen, da sind wir uns einig. Aber wenn ich die Wahl hätte, mindestens zu 51% von den Kiddies her denken und die restlichen 49 vom System. Mhm.
Oder? Finde ich voll gut. Und vom System, das, ja, vom System heißt ja auch an die eigene Note später, ne, damit man irgendwie gut in die Auswahl und so kommt und irgendwie an eine vernünftige Schule, wo man hin will. Wo wir ein bisschen bei diesem ganzen Verfahren vom REF sind. Wie ist das REF eigentlich aufgebaut? Was sind die Ziele vom REF? Was ist das REF überhaupt? Was verdient man und was sind die Aufgaben? Sollen wir da einfach mal einsteigen und so ein bisschen beschreiben, Alex?
Ja.
Kann ja mal starten. Mhm. Als wir beide angefangen haben, vor 100 Millionen, 1000 Jahren, da hat das REF noch 2 Jahre gedauert. Das ist ja heute anders. Man unkt, dass es vielleicht aus Gründen der Systemeffizienz gemacht wurde, dass einfach weniger REF-Zeit ist und die Leute schneller am Lehren. 1,5 Jahre sind es jetzt. Und in diesen 1,5 Jahren muss man in seinen beiden Fächern, die man regulär gewählt hat, nachweisen, dass man in der Lage ist, guten Unterricht zu geben. Und zwar nicht von Anfang an, sondern man lernt dann schrittweise im System von den Fachleitern und den Ausbildungslehrern im besten Fall, wie der Unterricht aufgebaut wird, was gut ist. Und dann zeigt man diese famosen Unterrichtsbesuche. Alex, wie habe ich Unterrichtsbesuche gehasst? Diese Dinger, von denen jeder sagt, nein, die sind doch nicht super wichtig für die Endnote, aber irgendwie sind sie dann doch wichtig für die Endnote und es hängt wie so ein Damoklesschwert immer über einem, dass man so eine eklige Prüfung vor sich hat. Und wenn man dann diese, ich glaube, es sind 5 Unterrichtsbesuche pro Fach hinter sich hat, ja, dann gibt's diese, jetzt brauchen wir so Gruselmusik, die wir im Hintergrund einfügen müssen. Diese UPP, die unterrichtspraktische Prüfung. Und da weiß man an diesem Mega-Hammer-Tag der Tränen, an dem ich übrigens auch geweint habe auf der Schultoilette, an diesem Mega-Tag, du merkst schon, ich bin heute so ein bisschen auf Krawall gebürstet, da muss man dann nochmal nachweisen, dass man alles wirklich so beherrscht, wie die anderen es sehen wollen. Und das ist, oh, ich hole jetzt ein Wort raus, Charade. Ist das Charade und Schauspiel? Zeigt man nur so fiktiven Fake-Unterricht, der überhaupt nicht real ist? Mhm. Hm. Da können wir ja gleich drauf eingehen, wenn ich eine befreundete Fachleiterin zitiere. Alex, du hast dich mit Gehalt und so beschäftigt, ne?
Ja, wir haben nochmal geschaut, was verdienen denn eigentlich Anwärterinnen und Anwärter? Und wir sind da, zumindest in Nordrhein-Westfalen, wir haben eben noch gerätselt, ob das, ich glaube, im ganzen Bundesgebiet ähnelt sich das. Sind wir im Moment, je nachdem, was man da genau macht, ne, Grundschullehramt, Sonderpädagogik und, wären wir bei knappen 1.770, wenn wir eine A13-Besoldung haben. Ne, A12 hatten ja bis vor kurzem noch die Grundschullehrer, das ändert sich ja glücklicherweise, wo wir uns auch drüber freuen, die haben es mehr als verdient und die rutschen ja auch in A13, also sind wir so bei 1700, 1750 ungefähr brutto. Ne?
In welchem Land gibt es die meiste Knete? Sollen wir gerade mal nachschauen?
Ja, guck mal.
Liebe Refis, wenn ihr noch unsicher seid, nein, liebe Studis, wenn ihr noch unsicher seid, wo ihr starten wollt, dann geht nach, siehst du's?
Sachsen?
Alex. Meine Güte, ja, die haben es Nötig, hätte ich jetzt gesagt. Nein, die suchen händeringend. Guck mal, in Sachsen sind es 1795, also knapp 1800. Und am wenigsten kriegt man in Bremen. Da sind es 1700 knapp. Ist jetzt kein großer Unterschied, ne?
Macht ein Fuffi irgendwie
netto, oder? Also 1700 brutto. Ja, das lohnt sich jetzt nicht irgendwie groß dafür, das Bundesland zu wechseln. Also 1700 brutto im Monat. Ja, dafür, dass man 4-5 Jahre studiert hat und Hans Arsch ist, ganz unten auf der Hackordnung in der Schule, ist okay, ne?
Ja, ist ganz okay.
Ich fand's damals geil, muss ich sagen. Als ich gestartet habe, hab das voll genossen. Endlich kam Knete nach dem Studium, weißt du, Blut gespendet, um irgendwie an Essen zu kommen und so. Ich will jetzt Mitleid, genau. Dann im Ref, dann floss das Geld und endlich konnte ich mal auch einen Einkauf bezahlen und meine Freundin damals musste mich nicht aushalten.
Oh Mann. Ja, gut. Also für mich gab es zwei Punkte, die krass waren, die sich auch so angefühlt haben. Das ist das Gehalt im Ref tatsächlich, weil wenn du vorher, ich habe Plakate aufgehangen an der Uni Dortmund und habe da irgendwann optimierst du das Ganze, dann hast du für ein Plakat 1 Euro bekommen und hast dann 10 Plakate in 10 Minuten aufgehangen. Also so schlecht verdient habe ich auch nicht.
Ja.
Aber es, wenn du...
Das ist so, hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich habe da fast alles gemacht, um irgendwie an Geld zu kommen in der Zeit. Aber klar, aber abgesehen davon, also das Referendariat habe ich als halben Lottogewinn empfunden. Das war schon cool. Hat alles gepasst. Lebenshaltung ist bis dahin, also die Kosten, die du als Student hattest, das war ja noch alles im Keller, ne? Es geht ja und dann freust du dich über so ein Gehalt. Ja, und dann natürlich der Gehalt, wenn du dann fertig bist. Und das will ich den Refis auch gerne mal in Aussicht stellen. Dann fühlt sich erstmal die ersten Monate fühlen sich echt an wie ein Lottogewinn. Das ist ziemlich gut.
Ist der Nachbrenner, da wird richtig der Nachbrenner gezündet, ne? Dann wird man in die Sitze gedrückt finanziell.
Ja. Der Hammer. Und ich habe es ja, glaube ich, schon gesagt, ne?
Alex,
wir haben später das dritthöchste, das dritthöchste Gehalt in der ganzen EU irgendwie, im ganzen europäischen Raum. Nur Schweiz und Luxemburg verdienen mehr, ne? Also wir sind echt gut besoldet.
Bei deutlich höheren Lebenshaltungskosten, ne? Genau, richtig, ja.
Ja.
Ich sehe gerade in unseren Notizen, Alex, du hast ja, liebe ZuhörerInnen, der Alex, der hat ja noch einen Schwester-Podcast, wo er Preistragende des Deutschen Lehrerpreises interviewt. Unglaublich hörenswert und wie auch immer wir es technologisch machen, in den Folgennotizen findet ihr dann auch einen Link dazu. Und da hat Alex auch mit einer Fachseminarleitung geredet, ist richtig, ne?
Ja, die du auch kennst. Betty Schmidt.
Betty.
Genau. Betty Schmidt. Ganz genau. Also wenn ich von Betty irgendwas erzählen darf, dann ist es, dass sie wirklich meiner Meinung nach ganz genau verstanden hat, auf was es im Referendariat ankommt. Ich könnte mich jetzt wiederholen, zwischenmenschliche und so weiter. Aber das Allerwichtigste ist, wenn man sich diese Folge anhört, das war, glaube ich, in der 6. Folge letztes Jahr im Mai oder so, wenn man sich die Folge anhört, die Energie, die von Betty Schmidt ausgeht und sie zu sehen, zu erleben, zu hören, ist ein so motivierender Faktor, das strahlt so dermaßen ab. Und du kannst dir, wenn du dir das Gespräch anhörst, dann kriegst du halt mit, dass ich sag dann immer, wenn ich da Schüler wäre bei ihr, ey, das wird über, also da merkst du halt, wie so ein Energielevel, wenn du Lust hast, wenn du fröhlich bist, wenn du gut drauf bist, wie sehr das übersprudelt im Podcast auf mich, im Ref bestimmt auf ihre, also in der Fachseminarleitung bestimmt auf ihre Referendarinnen und Referendare und im Unterrichtsraum auf die Schüler. Das ist eine Energie, die überträgt sich. Ja? Und das ist total gut zu sehen. Wenn ich ein, zwei Dinge erzählen könnte, dann würde ich sagen über die Betty, dass mir ein Satz immer im Kopf geblieben ist. Für sie ist toller Unterricht, wenn sie zum Fenster rausgucken kann, weil hinter ihr der Laden läuft. Ich hoffe, Betty, falls du das hören solltest, ich zitiere das jetzt richtig, aber wenn du so strukturiert, so gut bist, also es soll ja nicht heißen, dass du als Lehrer da nichts mehr machst, ne? Aber so gut geplant hast, deine Klasse so gut kennst, dass du weißt, was sie brauchen, um im Prinzip, es klingt schon fast wie im Traum, selbst organisiert die Sache zu wuppen. Also, dass du schaffst, die Truppe zu motivieren, dass die in, meinetwegen in Teams, jetzt werden einige Zuhörer sagen, ja, werden die Augen verdrehen, werden sagen, ja, absolutes Wunschdenken. Irgendwie kriegen es manche hin, vielleicht haben sie auch Glück mit den Klassen, vielleicht macht es auch ein Stück weit der Charakter der Lehrkraft aus. Aber wenn du das hinkriegst, ich habe es ab und zu erleben dürfen, es ist so schön zu sehen, dass es dich gerade mal nicht braucht. Aber du natürlich trotzdem, das sage ich auch den Klassen immer, zur Verfügung stehst, wenn sie Hilfe brauchen. Es ist immer
genau, richtig.
Zu sagen, ey, ich halte mich nicht raus. Ihr könnt sicher sein, wenn ihr eine Frage habt, bitte fragt mich und auch gerne, ich will mich hier nicht distanzieren, aber hey, probiert erstmal. Und der Laden läuft.
Maria Montessori hat dafür einen schönen Begriff. Die nennt es den Erzieher, ist das ja mir so elementarpädagogisch, den Erzieher als Engel des Klassenraums, immer da, um zu helfen, aber meistens unsichtbar. Man probiert es erst alleine, aber man weiß, man hat, wenn es Probleme gibt, jemanden, der auf einen aufpasst. Ja. Der Lehrer als Engel im Klassenraum, das ist, finde ich, eine schöne Metapher. Mhm. Ja. Ich sage immer in dem Kontext, dass unser Ziel als Lehrer eigentlich ist, uns irgendwann unnötig zu machen. Unser Ziel als Lehrer ist, genau wie bei Ärzten, sich unnötig zu machen, dass die Kinder im Prinzip alles alleine können. Mhm. Ist halt eine Zielvorstellung und keine Prozessdefinition, ne? Mhm.
Ja.
Ist das, was du gesagt hast, dass manche sagen, es klappt nicht und so, ja. Ist das eine Zielvorstellung, nicht eine Beschreibung, wie der Prozess immer läuft?
Ja.
Eher was, wo man so Stück für Stück drauf hinarbeitet. Ne?
Ja, und es ist auch so, gerade wenn die Referendare sowas ausprobieren sollten, wie komme ich denn da eigentlich hin? Also man stellt sich jetzt die Frage, ne, wie ist dieser Prozess dahin, dass ich das schaffe? Dann würde ich jetzt, ich suche ja immer selber nach Antworten, aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen, hab so ein Interesse an deiner Klasse, dass du alles erstmal auf die Beziehungsebene bringst, also wirklich nur versuchst, mit jedem gut klarzukommen, in jedem irgendwo das Positive, das Beste zu sehen. Allein das ist ja schon fast immer Wunschdenken. Du lachst, ne? Aber
nein, ich lache, weil ich mich ertappt fühle. Ich sag dir gleich, warum. Okay. Ich habe gleich ein Gesicht vor Augen.
Ja, weil, ne, also in diese Beziehungsarbeit zu investieren am Anfang und immer wieder, ne, wie geht's euch? Wie wollt ihr vielleicht euch am ehesten jetzt mit dem Problem, mit dem Arbeitsauftrag auseinandersetzen? Also eher die Fragen zu stellen, um sie näher kennenzulernen, so dass sie Vertrauen zu dir schöpfen. Und wenn du sie dann packen kannst, mal zu sagen, hey, ich traue euch zu, pass mal auf, ich habe folgenden Arbeitsauftrag, schafft ihr das selbst? Meint ihr, ihr könnt das hinkriegen? Und ich halte einfach mal die Klappe und ihr nutzt meinetwegen auch, keine Ahnung, je nach Stufe, dann KI und Google und was weiß ich, um euch auch selbst zu informieren oder gute Plattformen, Studyflix und was es alles gibt. Und wir gucken mal, wie gut das klappt. Und ich halte einfach erstmal die Klappe. Ne? Und das kannst du dir aber wirklich nur erlauben, wenn die Klasse mit dir mitgeht. Und deswegen sage ich, Beziehungsebene, Vertrauen aufbauen kommt an erster Stelle. Findest du nicht?
Doch, total. Und ich fühlte mich ein bisschen ertappt. Ich habe eine Freundin, die ist Psychologin. Und mit der habe ich vor, zwei Monaten oder so richtig abgefuckt und gesagt, scheiße hier, da ist so eine Klasse und da sind so ein paar Köpfe, die sind so unangenehm und so anstrengend. Und dann guckt die mich an und sagt, Tobi, das klingt eigentlich nach voll dem coolen Typen. Und ich so, Alter, nein, jetzt verbündest du dich. Und der, nee, ist voll der coole Typ. Versuch doch, dich mal in seine Lage zu versetzen. Und dann habe ich gemerkt, krass, ey. Ich bin so auf meine 15 Jahre im Lehrerjob jetzt doch vielleicht so ein bisschen abgerutscht manchmal in so eine Betriebsblindheit. Mhm. Und habe mich dann mit dem hingesetzt und gemerkt, krass, der hat ja doch ganz schön was zu tragen und ist eigentlich ganz okay. Und vielleicht sogar, ich würde es mir nicht eingestehen und niemals laut sagen, vielleicht ja sogar ein cooler Typ. Du hast mich da gerade voll abgeholt. Und diese Beziehungsebene ist so ein bisschen was wie, das Wort ist so ein bisschen mechanisch, aber ich finde, das trifft es. Das ist wie so eine Art Schmiermittel. Ja. Der Unterricht, der läuft. Es gibt aber manchmal so Reibungsstellen, wo irgendwas nicht klappt. Und die Beziehungsebene, die sorgt dafür, dass die Sachen besser rutschen und dass es besser fluppt. Das ist das Schmiermittel im Unterricht. Klingt eklig. Vielleicht findet man eine andere Metapher. Liebe Zuhörende, wenn ihr andere Metaphern habt als Schmiermittel, dann schreibt sie doch in unsere Kommentare. Der Alex und ich, wir bauen an einer Webseite und irgendwann haben wir vielleicht auch eine Kommentarsektion und dann könnt ihr wundervolle Metaphern und Alternativen für soziales Schmiermittel finden.
Sind auch auf die Zuhörer angewiesen, weil, also ich sage immer, ich betrachte mich immer, ich bin immer auf der Suche nach irgendwie neuen Inputs, nach neuen Möglichkeiten, aber auch nach Verbesserungsvorschlägen von Dingen, die wir vielleicht falsch sagen oder komisch. Also immer gerne her damit.
Ja, davon gibt es viele, mehr als wie ich Dinge richtig sage. Ja.
Ja.
Alex, wir sind etwas von unserem Skript abgewichen und sind jetzt ungefähr bei der Passage, wo wir uns anhören, was eine Fachleiterin-Freundin von mir sagt, wie sie sich guten Unterricht vorstellt. Sollen wir da einfach mal reinklicken und dann diskutieren, inwiefern Referendariat Charade ist, Schauspiel oder doch reale Welt abbildet?
Total gerne.
Und jetzt kommt hier Technologie.
Hallo Tobi, ja, vielen Dank für deine Anfrage. Was ist mir wichtig in der Lehrerausbildung? Ja, also mir ist wichtig, dass Unterricht auf der einen Seite auf der Oberflächenstruktur gut funktioniert und sich erstmal für alle stimmig anfühlt. Und dazu gehört ein wirklich gutes Classroom-Management, auch eine gute Beziehungsebene zu den Schülerinnen und Schülern. Und das ist je nach Lerngruppe gar nicht so einfach. Also Oberflächenstruktur hört sich erstmal so an, als wäre das ganz einfach. Das ist es mitunter gar nicht. Und das kann auch ein sehr intensiver Prozess zwischen den Personen, die beteiligt sind, sein. Und es kann auch ein Weilchen dauern und sich auch verändern. Und auf der anderen Seite die Tiefenstruktur, also Fachlichkeit. Und da wünsche ich mir, dass Leute, die in die Schule wechseln, in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, Unterricht in einer tieferen Struktur denken können und von dieser Perspektive eben auch Unterricht planen können und durchführen können und reflektieren können. Und mit all den beiden Bereichen zusammen verbunden ist für mich die Haltungsfrage, mit der ich da jeden Tag auch wieder hinkomme. Und sich selber auch zu beantworten, was ist mein persönlicher Bildungsauftrag? Und das wiederum mündet auch in Tiefenstruktur von Stunde. Also auch Schülerinnen und Schüler klarzumachen, warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Was ist die Bedeutung dieses Gegenstands? Und das wäre jetzt so die Kurzfassung dessen, was ich glaube, was für mich zentral ist oder was mich in der Lehrerausbildung auch immer wieder umtreibt. Die Fragen zwischen Tiefenstruktur, Oberflächenstruktur, Beziehungsebene, Haltungsfrage, Bildungsauftrag. Das ist die Kurzfassung, Tobi. Tschüss.
Thank you.
Ja.
Danke, liebe namenlose Fachleiterin, die auch Freundin von mir ist und die du hoffentlich zuhörst. Ja. Alex, das war ganz schön getroffen in das, was wir gerade schon ausgeführt haben, ne?
Ich weiß nicht, ob wir alle uns irren können. Also ja, die Parallelen. Ich habe mich da auch ein bisschen ertappt gefühlt, ne? Das ist auch schon wieder sehr ähnlich zu dem.
Aber ja. Vielleicht ist das auch der Schlüssel, ne?
Als ich das gehört habe, habe ich nur daran gedacht, sie hat ja auch so wichtige Fragen gestellt dazu, zu ihren Aussagen und so weiter. Und ich denke immer, ich muss wirklich Kinder und Jugendliche mögen. Und das ist auch das, was sie mit Haltung meint. Wenn das nur gespielt ist, merken es die Klassen.
Das merken die, ja.
Und hier sind wir authentisch. Wir sind ja in einer Folge, wo wir den Referendaren auch Mut machen wollen. Und es ist tatsächlich so, gibt dieses Gefühl nie auf, das Positive in den Kindern zu sehen und sie so zu nehmen, wie sie sind und das Beste aus ihnen rauszuholen, egal was das für einer ist. Und diese Grundeinstellung, diese Grundhaltung, lasst euch die nicht nehmen, auch nicht von frustrierten Kollegen und Kolleginnen, die versuchen irgendwie alle anderen damit anzustecken, weil sie selbst nur das Schlechte sehen in allen Klassen und allen Schülern. Tut das nicht. Überlegt euch, wer Einfluss auf eure Haltung nimmt, während ihr Lehrer seid. Aber tut euch das nicht an. Damit schadet ihr in erster Linie euch selbst.
Und falls du, ich unterschreibe das voll, Alex, und falls du, liebe Referendarin, lieber Referendar, gerade merkst, dass du in so einer Frustspirale steckst und irgendwie dich nicht richtig angenommen fühlst und nicht richtig siehst in deiner Berufung und das irgendwie nicht klappt, komme immer wieder hier zu uns auf unseren noch namenlosen Podcast. Hier gibt's immer eine kleine Welle positiver Energie und zwar schülerzugewandter, positiver Haltung. Haltung ist das, was die Fachleiterin gesagt hat, ne? Hier kannst du auftanken. Bis willkommen. Haltung zum Bildungsauftrag. Ich finde, das, was die Freundin, die Fachleiterin über Tiefenstruktur gesagt hat, könnte man schön in einen Satz bringen, nämlich in Unterricht steckt mehr als das, was man sieht. Und das ist, glaube ich, eine krasse Lektion vom Referendariat. Ne? Unterricht ist mehr als das, was man sieht. Man denkt ja als Schüler so, ach ja, kann ich auch. Oder wenn ich Kumpels habe, die sagen, ja, hier vor die Klasse stellen und Recht haben und so. Nee, jetzt irgendwie nicht so einfach ist das nicht, ne? Ach, da steckt ja schon mehr drin, so mit Einstieg und Gelenkstellen und so, da muss man sich langsam rankrabben, aber immer auf der Basis der Beziehungsebene. Das hat die Fachleiterin echt schön gesagt, ne? Ich genieße es gerade voll. An die Zuhörer. Unser letztes Treffen von Alex und mir ist schon mehrere Wochen, fast Monate her. Für euch ist das jetzt die dritte Episode. Aber es gab uns Dinge dazwischen. Und deswegen hatten wir das nicht mehr so im Kopf. Und ich finde das gerade voll geil, dass das, was die Fachleiterin sagt, natürlich haben wir uns das schon mal angehört, ne, aber nicht mehr präsent gehabt, dass sich das so deckt mit dem, was wir gerade einfach so gefreestylt haben. Gefreestylt basierend auf über 15 Jahren Berufserfahrung. Ne?
Ja. Also, aber auch da in meinem Podcast, wenn ich mit diesen Lehrkräften spreche, wie auch dir, ne, die den Deutschen Lehrkräftepreis gewonnen haben, es ist, das klingt immer durch, diese Begeisterungsfähigkeit, dieses Interesse an den Kindern und das, wie sich das beibehalten können. Das ist halt so cool. Und ich persönlich, ich nehme ja dann immer was draus mit und ich glaube, nach dem Ref bin ich in den letzten 3-4 Jahren am meisten selber gewachsen als Lehrer, weil ich mir so viel abgeschaut habe von so vielen Menschen, die ich da interviewt habe. Ne? Also heutzutage, ich will dir eine Geschichte erzählen. Ich denke, der Schüler ist auch damit einverstanden. Ich sag ja seinen Namen nicht. Ich hatte einen Schüler, der wurde im Prinzip von allen anderen Lehrkräften, die den unterrichtet haben, hat der Ordnungsmaßnahmen angedroht bekommen und er hat sich schon verbal unter aller Sau verhalten, das muss man schon sagen. Da sind Dinge rausgeflutscht, für die könntest du, bei mir ist es ja so, die schickst du da nicht nach Hause, sondern in Betrieb oder suspendierst sie nicht vom Unterricht, sondern die müssen im Betrieb, ne, am Berufskolleg halt. So, und das ist auch so ein Schrank gewesen, also 1,90 Meter und so, könnte auch Türsteher sein, ne? Also ist auch echt einschüchternd. Und der ging dann halt irgendwie zum Kiosk, weil er halt einfach Bock hatte, sich ein Brötchen zu holen oder so. Hat auch so geäußert. Ne? Er hat jetzt nicht gesagt, ich gehe aufs Klo und hat gelogen, sondern hat die Wahrheit gesagt. Ne? So, und damit eckst du natürlich an. So, jetzt habe ich immer so ein bisschen im Kopf gehabt, um das rund zu kriegen jetzt. Ich muss ihn erstmal auf der Beziehungsebene erreichen. Das heißt, ich muss erstmal überlegen, warum ist er so? Und die Zeit, die ist gut investiert. Ja, also bin ich zu ihm hin, hab auch unter 4 Augen gesagt, hier, pass mal auf, es gibt ja Dinge und so, ich habe das schon mitgekriegt, dass du auch Stress hast mit anderen Lehrern, aber es gibt Dinge, ich will nur verstehen, warum du das so machst, wie es ist und so, ne, und erzähl mal einfach. So, und dann wurden wir so langsam über mehrere Gespräche in mehreren Wochen warm und dann hatte er halt gesagt, ich bin halt so, wie ich bin, ne, und ich habe ihm gesagt, ja gut, wenn du so bist, wie du bist und dich auch nicht verändern willst, dann musst du halt damit rechnen, dass du genau diesen Stress hier kriegst, den du halt kriegst, ne, genau. So, das ist dann logisch, weil wir haben Strukturen, die gilt's einzuhalten für die Masse, für die ganze Klasse, ne, und es stellte sich aber auch raus, dass der Schüler schon selbst Mobbing-Erfahrung hatte, also er wurde gemobbt und so weiter in der vorherigen Schule und hat halt, sage ich mal, durch Kampfsport, durch Kraftsport und so weiter ein sehr starkes Selbstwertgefühl irgendwo aufgebaut, wo er dann aber auch sagte,
überkompensatorisch
das
bin ich jetzt. Wahrscheinlich,
also, überkompensiert irgendwie und hat dann im Prinzip das in diesem Verhalten geäußert. Ja, also hat durchaus keine einfache Zeit gehabt. Der wurde auch an jeder Stempel genauso abgestempelt, an jeder Schule so abgestempelt, wie er halt war. Ne? Revoluzzer und der funktioniert nicht und so weiter. Aber es hat sich nicht einer mal so richtig Zeit genommen, unvoreingenommen, vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich will einfach wissen, warum bist du so, wie du bist? Ja, erzähl doch mal. Und wenn du es mir nicht anvertraust, vielleicht jemand anderem. Und diese Frage ist total, total wichtig. Deswegen sage ich, es ist gut investierte Zeit, auch dann mal so ein Einzelgespräch zu führen. Das geht nicht immer. Aber wir beide hatten danach einen Draht zueinander.
Und das ist krass. Und da sind wir wieder bei diesem Schmiermittel, ne? Ja, genau.
Ja.
Du klingst wie meine befreundete Psychologin. Die wird das voll unterschreiben und hat genau deshalb auch ihren Job gewählt, weil sie da so viel Spaß dran hat, die Menschen auf einer individuellen, persönlichen Ebene kennenzulernen, dass sie da quasi ihren Job draus gemacht hat. Ja.
Alex, Menschen verstehen.
Ist so, das ist auch Teil unseres Jobs, ne? Das ist vielleicht so ein bisschen der Schlüssel, um die Kanne voller Infos in die Köpfe der Kinder zu gießen. Ich weiß nicht, wo wir zeitlich stehen. Mein Bauch sagt mir, wir sind schon so jetzt mitten Minuten. In der Erarbeitungs- und Sicherungsphase. Wir müssen gleich mal in die Sicherungsphase gehen. Nach hinten. wir haben doch hier noch sowas Geiles in unseren Notizen stehen wie, hätte ich das von Anfang an gewusst, Ref-Edition, Überlebenstipps fürs Referendariat. Sollen wir da nochmal sammeln? Für Leute, die jetzt vielleicht frisch gestartet haben mit dem Ref, was hättest du am liebsten, Alex, schon viel früher gewusst? Ich hau mal einen raus. Hätte ich mal früher gewusst, Entschuldigung, unser Internet ist so ein bisschen am rumhusten hier. Ich mach einen ganz schnell zum Lachen. Hätte ich mal früher gewusst, dass man nicht jede Folie in einen Kopierer stecken darf, dann hätte ich mir sehr viel Heckmeck und Stress an der Schule gespart, weil ich eine normale Folie geschmort habe im Kopierer. Jetzt bist du dran.
Ach, hätte ich mal vorher gewusst, wie schön der Beruf sein kann, wenn das Ref vorbei ist. Also ja, mitunter, ist geil. Mit Ausnahmen, natürlich. Aber das auch für sich wahrzunehmen, zu begreifen, wenn du auf der Fahrt nach Hause bist und du hattest einen coolen Tag, der jetzt, sag ich mal, zu weiten Teilen cool war, sich auch zu sagen, hey, das war ein schöner Tag und eigentlich war ich heute lieber in der Schule, als irgendwas anderes zu tun. Das hätte ich gerne mal vorher gewusst, weil im Ref war, da habe ich ganz anders gedacht, ganz anders getickt.
Ja, wir waren auch noch jünger, keine Kinder. Hätte ich das mal früher gewusst, ich lege auch noch einen oben drauf, dass in der UPP nicht nur der Unterricht selbst bewertet wird, was ja offiziell der Fall ist, aber auch so quasi verstecktes Curriculum, versteckter Plan, das auch abgeprüft wird, inwieweit man in der Lage ist, zu organisieren, zu planen, sich zu strukturieren, den gesamten Tag zu handeln und zu managen. Das hat ein paar Kumpels von mir tatsächlich das Genick gekostet in der UPP, weil die erst, ist auch so ein bisschen verrückt, weißt du, weil die erst am Tag der UPP angefangen haben, Blätter zu kopieren und so. Nee. Die UPP guckt ja auch, dass man das Ganze so souverän handelt und organisatorisch im Blick hat. Und wenn man das kann und weiß, dann nimmt das schon mal so ein bisschen Druck raus für die eigentliche Prüfung.
Klar, alles ein paar Tage irgendwie vorher machen und so kopieren, fertigstellen und so, das ist wichtig. Ich glaube, du musst das Thema ja auch mit einer Woche oder so 10 Tagen vorher einreichen, dann auch die Sachen fertig kriegen. Das kann extrem entspannen.
So Bauchschmerzen. Was ist eigentlich, Alex, diese, wo steht das hier, Falschgeldgeschichte?
Ha, die Falschgeld. Komm. Ja, gut. Eine kurze Geschichte. Ich habe ja schon damals immer gedacht, boah, als ich Schüler war, fand ich meistens den Unterricht langweilig. Das heißt, er muss cool sein. So, und jetzt habe ich Einzelhändler und Verkäufer. Boah, das dürfte ich fast gar nicht hier im Podcast sagen. Und da steht natürlich.
Sprechen wir einfach von einem anonymen Lehrer, der etwas gemacht hat.
Ich erzähle weiß, von einem Freund.
Genau, du warst das nicht.
Nein, und dann war die Lernsituation irgendwie so aufgebaut, weil die müssen ja an der Kasse Falschgeld erkennen. Ne? So, und dann, oh Mann, ey, das darf ich, oh, ich bin Beamter. Naja, komm, auf jeden Fall.
Du warst das ja,
das war ein Freund von dir. Zerstört. Ne? Ja. Ist ja alles verjährt. Ja. Ist ja alles verjährt. Auf jeden Fall war mir das zu langweilig. So, hier, da brauchst du, also wenn du Falschgeld erkennst, dann erkennst du das laut Buch an den und den Sachen. So, was habe ich gemacht? Ich habe auf Biegen und Brechen versucht, eine billige Kopie zu machen von einem Zehner und habe den dann zusammengeknüllt. Übrigens habe ich erstmal erfahren, dass die Kopierer das verweigern. Ne? Also du kannst
richtig,
das
nicht. Genau, die haben so einen Code
und,
oder so.
Ja, die haben tatsächlich auch so einen Code. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn war es dann tatsächlich so, dass ich dann als Szene am Anfang des Unterrichts den Schein einem Schüler gegeben habe, habe gesagt, ich muss gleich hier am Kaffeeautomaten, muss ich Geld tun, kann denn einer mal wechseln? So, und dann hat mir natürlich einer Kleingeld gegeben und hat meinen zusammengeknüllten Zehner gegeben. Ne? Also ich habe ihm den gegeben. Ja, und natürlich alle irgendwie, was macht der denn jetzt hier, komische Referendar, den haben wir noch gar nicht so lange, also ganz komisch. Und dann habe ich dann, weiß ich nicht, wie er hieß, Marc, nennen wir mal Marc, habe ich dann gesagt, also Marc, hast du jetzt den Zehner schon weggesteckt oder was? Ja, wieso? Ich sag so, guck doch mal, vielleicht einmal kurz genau hin, ne? Und ja, wie? Und dann hat er auseinandergefaltet und so. Ich sag so, ja, meinst du, ist er echt? Und dann kam er so drauf und hatten sich so angeguckt.
Bist
von allen
du
Seiten.
Nein.
Ja, und also ich habe mich so innerlich in dem Moment dafür gefeiert, wie cool das ist,
Schon, ne? Ja.
Aber irgendwie weiß ich, ich war so da drin, das muss flashen, das muss cool sein und so.
Das
und,
ist der Knaller. Ich finde das ja mega gut. Total alltagsnah, lebensnah und so praktisch. Alex, ich hätte dich dafür, ich hätte den befreundeten Lehrer dafür sehr gefeiert, wenn ich Schüler wäre. Ja, das ist doch harm. Ich glaube sogar, sowas fällt unter Bildungsauftrag, dass das wieder in Ordnung ist. Wir dürfen doch auch zu Bildungszwecken Hakenkreuze kopieren und weißt du, um aufzuklären, ist es doch irgendwie gedeckt und so. Ich halte das für Bildungszwecke für völlig legit. Außerdem hat ja also, groß Falschgeld draufgestanden.
Ja, also es, tatsächlich, also es war sehr, sehr schlecht und es war auch im Prinzip von der Innenseite her erkennbar und markiert und mittlerweile ist es ist er tatsächlich nicht mehr da. Also den gibt es nicht mehr, der wurde vernichtet. Aber ich unterrichte das Fach auch nicht mehr. Ja,
schade, das, ja. Echt, voll, ich wäre da so drauf abgefahren als Schüler. Ach, ja. Alex, ey.
Und das ist, hätte ich das mal vorher, nur mal kurz, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, bitte. Emotional catchen ist auch aus Hirnforschungssicht extrem wichtig fürs Lernen, fürs Langzeitgedächtnis. Das kannst du nicht immer, da sind wir uns einig, ne, gerade wenn du 25, 27 Stunden, was auch immer, unterrichtest, dann klappt das nicht immer, aber ich merke, ich gewöhne mich dran, also nach vielen, und das ist ja auch nochmal so ein Lichtblick, nach 10, 15 Jahren, ey, du bist so sicher in deinen Themen, klar können immer mal wieder neue kommen, du musst neue Dinge bearbeiten und mit einbringen, aber du wirst so sicher in deinen Themen und das ist so schön, und dann zu wissen, ey, das muss emotional, wie transportiere ich das jetzt gerade emotional so gut, dass die einfach gerne mit mir mitgehen und die Situation checken wollen, ne?
Da bist du auch bei dem, was du von Betty Schmidt gerade erzählt hast, von dieser Fachleiterin, die ja auch eine Emotionalität in die Inhalte bringt, allein durch ihre Art, wie sie Dinge rüberbringt und nicht sagt, guten Morgen, liebe Schüler, heute reden wir über Zytoplasmen und so, sondern hier mit Werbe und Energie, das geht sofort rüber. Ja, klar. Alex.
Absolut, ne? Mir ist kurz noch, mir ist da noch der Kai Paschier aus der letzten Podcast-Folge, das war Podcast-Folge 10, hat er auch den Lehrkräftepreis gewonnen, der in Bio in seine Klasse gegangen ist. Ich meine, Bio, Naturwissenschaften war das. Und hat angefangen, das hatte ich ihn total für gefeiert, hat damit angefangen, hat gesagt, pass mal auf, nach der Pandemie ist vor der Pandemie und die nächste steht an. Und ihr sollt eine Aufklärungskampagne für die Gesellschaft machen, die besser ist als die vor Corona oder zu Corona-Zeiten. So, und jetzt geht mal ran an die Buletten. Ich habe folgende Sachen für euch vorbereitet und wie die Kampagne aussieht, was ihr macht, das ist euch freigestellt. Der hat jeden, also offensichtlich, ne, war ein Kamerateam dabei, hat er die Leute voll abgeholt. Mich hier das auch.
Geil. Wolfgang Klafki, den mussten wir ja alle mal lernen, der nennt das epochaltypische Schlüsselprobleme als Weg zur Bildung, dass man die Jugendliche abholt bei Problemen, die wirklich ihr Leben auszeichnen. Und bei uns ist Corona eindeutig ein epochaltypisches Schlüsselproblem gewesen, wo man quasi exemplarisch dann Bildung erarbeitet und antrainiert.
Ja, ja, das ist cool. Ja, das kann man sich merken und darauf kommt es an. Ja.
Alex, ich habe noch eine Sache hier stehen, nämlich Alex möchte zum Abschluss noch eine Methode der Woche wiedergeben. An die Zuhörenden, wir haben uns nämlich überlegt, jede Folge jetzt, auch wenn sie manchmal etwas assoziativ erscheinen, jede Folge mit einer Methode der Woche abzuschließen, einfach mit so einem Impuls, hey, wer Bock hat, probier doch einfach mal aus. Vielleicht ist das ja was für euch. Mhm. Und du hast Tischgruppenmodell vorbereitet mit einem Hashtag. Alex, was ist das Tischgruppenmodell?
Also, das Tischgruppenmodell ist eine Form der sozialen Zusammenarbeit in dauerhaft existierenden Teams. Das heißt, die Klasse wird unterteilt, 24 Leute in 4-6er-Teams, beispielsweise möglichst maximal heterogen, 3 Mädels, 3 Jungs und so weiter. Das Erlernen, Kurzversion, das Erlernen von Sozialverhalten, wie gehe ich miteinander um, wie löse ich Probleme, Konflikte und so weiter, steht vor dem Erlernen von Fachkompetenz. Und mit dieser Methode sind 2 Schulen, geben sie auch selber an, Preisträger des Deutschen Schulpreises geworden, 2011. Meine ich die IGS Göttingen und 2013 die Anne-Frank-Schule Bargteheide. Genau. Lässt sich nachrecherchieren, wo jeweils die Schulleitungen angegeben haben, dass die Tischgruppen, dass sie das Tischgruppenmodell flächendeckend umsetzen. Mega cool. Ich berichte, weil Betty Schmidt hat in Folge 6 meines Podcasts das nämlich beschrieben. Die hatte nur einen anderen Namen dafür. Aber sie sagt, dass das Modell eben auch dazu beiträgt, dass man aus dem Fenster gucken kann, während es im Hintergrund funktioniert. Hoffentlich, hoffentlich. Das motiviert schon. Man findet über das Tischgruppenmodell sehr viel, auch hier von den Zukunftsschulen NRW. Im Internet kann man Dinge runterladen. Skript, 13, 14 Seiten, meine ich, müsste es noch geben. Und in Folge 6 mit Betty Schmidt sprechen wir bestimmt eine Viertelstunde nur über dieses Modell. Also gerne da mal reinhören, wenn man dazu mehr wissen will zu dieser Methode. Aber du hast auch noch Methoden.
Wenn man, ja, wenn man Tischgruppenmodell bei Google eintippt, Alex, lande ich ganz oben Ergebnis 1 bei stärken.net. Sagt dir diese Webseite etwas? Komm, Vorlage, hau raus.
Ja, stärken.net ist, ist eine Seite, die ich damals mit einer Kollegin gegründet habe und mehreren Schülern, ehemaligen Schülern von mir, die übrigens seit heute gerade auch wieder ein bisschen belebt wird, weil wir dort Methoden sammeln wollen. Methoden von ausgezeichneten, von unserer Meinung nach, Lehrkräften, die es verdient haben, dass ihre Methoden veröffentlicht werden. Und da ist das Tischgruppenmodell auch schon angepriesen, weil ich die Methode super cool finde.
Das deckt sich tatsächlich mit etwas, was ich Projektwerkstatt bei mir nenne, wo ich 3 Monate, ich beschränke das auf 3 Monate Dauer, auch sowas mache. Und da machen die dann in diesen Tischgruppen Projektarbeit und müssen ihrer Tischgruppe einen Teamnamen geben. Und zwar basierend auf deren persönlichen Eigenschaften. Und dann ist es wirklich, dass manchmal dieser Teamname sich durchzieht bis zum Abi bei den Leuten, weil die sich so damit identifizieren. Die Smarty-Gruppe oder die Sitzenbleiber oder so. Das ist schon cool. Das schafft Identität.
Ja.
Ja, genau. Ich glaube, irgendwie sowas steht auch auf eurer Wir-Gefühl, steht bei dir auf stärken.net, ne? Es schafft ein Wir-Gefühl. Und da sind wir wieder bei dem sozialen Schmiermittel. Meine Güte. Ja, zieht sich heute durch.
Es geht im Leben viel um gelingende Beziehungen zu einem selbst und zu anderen Menschen. Das ist doch irgendwie das Wichtigste.
Ja, ist wirklich so.
Ja. Ey, es hat gegongt, vor 2 Minuten übrigens.
Es hat gegongt. Aber dann enden wir jetzt mit Werbung. Ich will Werbung. Noch Werbung machen, Alex. Was willst du noch sagen?
Ich wollte ganz genau darauf hinaus, Tobi, denn was ich ziemlich cool finde, du hast ein Methodenbuch rausgebracht. Aber sag dazu mal mehr.
Ja, und zwar ein Buch über gelungene Unterrichtseinstiege, aktivierende Unterrichtseinstiege. Ich bin so ein, weißt du, ist auch in Zusammenarbeit mit einem Ref entstanden. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Ref, der war so ein bisschen, der war total gut, aber Einstiege hat er bis Verrecken nicht hingekriegt. Das war immer scheiße. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt stell dich doch mal hier nicht so an. Ich kann jeden Morgen am Frühstückstisch 3 Einstiege zu dieser Schulstunde hier ausdenken. Und dann habe ich gesagt, boah, mach doch einfach mal. Und habe mich dann jeden Morgen hingesetzt und habe mein Word gezückt und Liste ist gewachsen. Und dann kam ich irgendwie auf über 50 Einstiege, die ich gesammelt habe. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt zu schade, die Datei zu löschen. Habe einen Verlag angeschrieben und habe das dann mit denen rausgebracht. 50 aktivierende Unterrichtsmethoden, die ich nach einem Konzept sortiere, was es tatsächlich so noch nicht gab bis dato. SEKI, soziale Aktivierung, emotionale Aktivierung, körperliche Aktivierung und intellektuelle Aktivierung. Und je nachdem, liebe Lehrkraft, liebe Referendarin, lieber Referendar, was du in deiner Lerngruppe brauchst, kannst du durch so ein Kompass-System gucken, ich habe die bewertet nach S, E, K und I, welcher Einstieg welchen Effekt besonders hervorhebt. Wenn du zum Beispiel eine Klasse hast, die in der 8. Stunde total fertig ist, weil die schon Doppelstunde Sport hatte und die überhaupt nichts mehr können, nimmst du einfach eine Methode, die intellektuell ein bisschen anregend ist. Wenn du hibbelige Kinder hast, die irgendwie zappelig sind, nimmst du eine körperlich aktivierende Einstiegsmethode. Und die sind auch ganz nett geschrieben, wie ich finde. Und eine von denen können wir dann ja nächste Woche mal vorstellen.
Auf jeden Fall.
Übernächste Woche. Wir machen ja nur alle 14 Tage. Genau.
Nein, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich auch schon mal in deinem Buch blättern dürfen. Du hast es mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und ja, muss sagen, das so ist schon äußerst abwechslungsreich und ziemlich cool. Und eben von Tobi. Also das könnte sich echt einfach nur lohnen. Das ist, also ich finde es richtig, richtig cool. Hab aber bislang mich damit noch nicht ausprobiert. Ich muss sagen, genau, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber das werde ich nachholen.
Machen wir beim nächsten Mal. Pitche ich dann eine Methode aus dem Buch, die so ein bisschen in Richtung Tischgruppenmodell geht. Klassenforum. Auch voll geil. Kann man direkt ausprobieren in der nächsten Stunde. Drücke ich dann auch. Herr Böhle, ich glaube, es hat geklingelt. Hast du das gehört?
Wir haben 4,5 Minuten drüber, ne?
Ja, noch sind wir in der Pause. Noch ist der Physiklehrer Kolodzinski, der klopft noch nicht an die Tür, der sitzt noch mit seiner Kaffeetasse im Flur. Sollen wir ihn reinlassen?
Jetzt aber.
Alex, war schön mit dir. Und liebe Zuhörenden, wir wünschen euch auch wundervolles Unterrichten und viel, wie können wir das denn, ich habe es mir noch aufgeschrieben, viel positive, schülerzugewandte Haltung.
Ja, das ist wichtig, wenn du das machen willst bis 65, 67. Genau.
Oder 70, wie Dänemark jetzt. Tschüss.
Oder so. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.